Neue Woche, neue Podcast und es ist alles wieder beim Alten. Alle Schäfchen sind wieder im Stall. Malte ist wieder zurück, ich bin wieder zurück. Furchner wurde wieder ersetzt durch Malte.
Wurde entlassen.
Wurde quasi entlassen. Wir haben jetzt weniger Expertise jetzt wieder mit dabei. Trotzdem freue ich mich, dass Malte wieder zurück ist von seinem Urlaub. Da werden wir nochmal ein bisschen drüber natürlich sprechen, denn schleppen wir ja eine These schon die letzten Wochen. Ja. Durch die Gegend, die These rund um die Reihenkonstellation. Wie werden die Penguins ihre Reihen aufstellen für die kommende Saison? Da haben wir einiges von euch bekommen, darüber werden wir nochmal quatschen. Wir blicken nochmal auf die letzte Podcast-Folge zurück. Ich habe es auch nochmal Revue passieren lassen. Da war ja im Endeffekt vieles nochmal dabei, über was Malte und ich einmal sprechen sollten. Und der Spielplan, über den hat Malte wiederum schon gesprochen. Aber wir blicken da nochmal etwas genauer drauf. Und jetzt nicht nur auf die Fishtown Penguins, sondern auch auf die anderen Mannschaften der DEL. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Viel Spaß bei Folge 286.
Der Penguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Penguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 20. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte!
Nico!
Endlich! Da bist du wieder!
Du auch!
Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich darüber. Wie geht's dir? Du siehst blendend aus.
Ja, das freut mich. Ja, doch, mir geht's gut. War eine sehr schöne Zeit, sehr schönen Urlaub gehabt. Bisschen stressig, sowohl die Hinreise als auch ja der Part nach der Rückreise, wenn man so möchte. Aber es ist ganz cool, wir nehmen heute der Transparenz halber für euch schon am Sonntag auf und die Sonne scheint, es ist nachmittags, du siehst auch gut aus, gut erholt, hast noch ein bisschen Griechenlandbräune, wenn ich das richtig sehen kann, ja. durch den Laptop hier, sieht das noch ganz gut aus und ich denke, da können wir wie gewohnt in den Podcast reinstarten.
Würde ich auch vorschlagen. Ganz am Anfang will ich natürlich trotzdem ein bisschen was von dir privat auch erfahren, bevor wir in diese Eishockey-Thematik reingehen. Versuchen uns auch nicht allzu lang zu halten. Aber zum einen, du musst ganz kurz erklären, was beim Hinflug passiert ist, weil die Story finde ich wirklich, sagen wir mal, bemerkenswert. Und kurz ein anderes vielleicht machen, was du dort erlebt hast, über einen großen Teich. Weil ich habe gemerkt, du hast Shots von einem Eishockeyschläger auch unter anderem getrunken.
Ja, wir können mit dem Hinflug kurz anfangen. Hinreise war ein bisschen holprig, um es vorsichtig auszudrücken. In Bremen eigentlich am Flughafen gesessen, bestes Wetter, wirklich wunderschön. Und dann kam die Durchsage, ja, wir können noch nicht los, weil in München ist das Wetter sehr schlecht. Also Gewitter und Chaos und Flughafen gesperrt teilweise und so. Und unsere Umstiegszeit war jetzt nicht so riesengroß. Und dann haben wir schon gedacht, das wird stressig gleich, wenn wir da ankommen. Ja, und dann sind wir zu so einer ganz blöden Uhrzeit dann losgeflogen, wo man den ganzen Flug über eigentlich gar nicht so richtig entspannt war, weil man dachte, okay, fuck, es könnte sein, es klappt, es könnte aber auch sein, dass es nicht klappt. Und dann in München, ich weiß nicht, ob du schon mal ab München geflogen bist, der Flughafen ist ultra riesig.
Ja, super riesig, ja.
Und man musste dann noch mit einer Bahn quasi das Terminal wechseln. Und das, ich bin wirklich selten auch beim Tennis oder Fußball so schnell gesprintet wie an diesem Tag zum Gate mit vielen anderen noch, die auch nach New York fliegen wollten. Und hat nicht geklappt. Also tatsächlich ist der Flug komischerweise als einer der wenigen abgehoben nach New York. Super viele Flieger sind gar nicht geflogen in die USA.
Aber waren die einzigen, die umgestiegen sind von eurem Flug? Oder waren noch mehr drin, die mit euch gelitten haben?
Ja, es waren so 15 Leute. Die
krass, so viele.
Ja, hat mich auch
gewundert. Hat man sich mit denen jetzt so angefreundet oder hat jeder sich so in sich selber hinein...
Man hatte dann noch Zeit, sich anzufreunden, weil man dann natürlich zu diesem Lufthansa-Service-Schalter musste. Aber dadurch, dass so viele andere Flüge ausgefallen sind, komplett ausgefallen, sind da super viele Amerikaner gestrandet. Und letztendlich standen wir knapp 7 Stunden in der Schlange vor diesem Service-Terminal, weil man konnte es auch nicht online lösen, weil wir das Gepäck aufgegeben hatten und so. Es waren so ein paar Hindernisse. Man musste halt warten. Und dann waren wir, glaube ich, irgendwann so Richtung 23 Uhr dran an diesem Schalter. Und logischerweise ging dann kein Flug mehr an dem Tag. Es war aber leider auch schon so spät und so viele Leute hatten das gemacht, dass es auch kein Hotelzimmer mehr gab. Im kompletten Umkreis des Münchner Flughafens gab es kein Hotelzimmer mehr. Dann wurden wir umgebucht auf den nächsten Tag, hatten aber kein Hotel. Das heißt, wir haben am Flughafen geschlafen. Also ich 2 Stunden, glaube ich. Meine Freundin gar nicht, weil sie konnte da nicht schlafen. Wir hatten halt auch keine Decke, kein Kissen, gar nichts. Also es war wirklich sehr räudig. Und dann mussten wir am nächsten Morgen erstmal von München nach Mailand fliegen. Dann waren wir kurz in Mailand und sind
dein,
dann...
Dein Fußabdruck, wie nennt man den nochmal?
Ökologische Fußabdruck, so.
Ja, der ist aber jetzt wirklich, da hast du jetzt alles nachgeholt aus den letzten Jahren.
Ja, auch einfach mal spannende Airline mitgenommen, mit Air Dolomiti nach Italien geflogen. Da waren nur 2 Sitze links, 2 rechts, also sehr, sehr schmales Flugzeug. Und dann kurz in Mailand gefrühstückt und von da ging es dann nach New York. Und in New York angekommen, waren es dann ungefähr so, ja, knapp 32 Stunden Reise, die wir dann schon hatten. Da waren 40 Grad in New York an dem Tag. Krass. Und der Plan war halt, an dem Tag auch direkt weiterzufahren, weil wir die erste Zeit ja gar nicht in New York City selber waren, sondern am Cayuga Lake, der ist ungefähr 4 Autostunden von New York City entfernt. Und dann haben wir uns noch ins Auto gesetzt und sind nochmal 5 Stunden insgesamt dahin gefahren. Und dann wusstest du aber auch, was du getan hast danach.
Du bist selber Auto gefahren denn dort?
An dem Tag nicht. Das war auch die bessere Entscheidung. Das war immer wieder so ein bisschen Augen zugefallen und wieder auf. Ja, dann hat die Klimaanlage im Auto nicht funktioniert. Das heißt, es war super heiß. Also es war wirklich, die Anreise war eine Vollkatastrophe. Aber es hat sich dann doch gelohnt. Man war dann immerhin am See und das Wetter war gut. Und ja, dann hatte man auch eine schöne Zeit. Die Reise war schwierig.
Aber jetzt habe ich kurz angeteasert, ganz kurz die Story musst du noch schnell erzählen, weil ein Hauch von Eishockey war ja auch in Amerika dabei.
Absolut. Also generell, die Amis sind ja sehr sportbegeistert. Klar war jetzt Fußball im Fokus, aber als wir in New York City selber waren, die eine Woche, wollten wir in eine Bar gehen und haben gesehen, da gibt es so eine kanadische Bar, die sah irgendwie ganz cool aus. Hieß The Canuck und wir hatten das halt gesehen oder besser gesagt, die Mädels, mit denen wir unterwegs waren, hatten das gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Off Campus geguckt habt. Ist auch eine eishockeybezogene Serie auf Amazon Prime.
Meine Freundin, großer Fan.
Ja, ich glaube, alle Mädels sind großer Fan. Weil, also es ist, glaube ich, die attraktivste Eishockeymannschaft, die ich in meinem Leben je gesehen habe, die in dieser Serie spielt. Auf jeden Fall sind die da auch in irgendeiner Bar unterwegs und haben dann so Shots getrunken aus einem Eishockeyschläger. Also sind dann so Löcher drin, wo man die Shotgläser reinstellt und dann kann man
mehrere Leute stehen quasi an einen so einen Schläger, ne?
Genau, man muss es gleichzeitig anheben, alle müssen gleichzeitig trinken. Und wir haben gesehen, in dieser Bar kann man das machen. Und dann haben wir gedacht, okay, ist ja eigentlich ganz lustig, dann lass uns das gerne mal machen. Und das kann dann 4 Personen gleichzeitig machen und dann dachten wir, ja, der Schnaps, der sieht ja auch relativ harmlos aus, war so pink, sah ganz lieb aus.
Hat er die Hosen ausgezogen oder was?
Mir nicht, aber der hatte 40%, also es war schon ein ordentlicher Kracher, den man denn da getrunken hat. Aber es war sehr lustig, es hat sich gelohnt und die ganze Bar war wirklich voller Kanadier, mitten in New York City, war auch irgendwie lustig. Und dann auf Klo hingen ganz viele Fotos von berühmten Eishockeyspielern.
Gretzky.
Viel Wayne Gretzky natürlich, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde, aber ich hatte ein Bild dann auch fotografiert, weil ich es irgendwie cool fand. Ich guck mal schnell, ob ich es finde. Genau, also wenn du da auf Toilette bist, ich zeig's dir mal in die Kamera, kannst du es erkennen? Mhm. Damals haben die Jungs noch alle ohne Helm gespielt.
Der Torhüter auch?
Der Torhüter auch, ja.
Ja, warum auch? Überbewertet.
Also, komplett lebensmüde. Aber es war wirklich cool. Da hing denn, und hier sind nochmal die ganzen Fotos von Eishockeyspielern. Also, es war
eine ganze Wand voller, man muss ein bisschen, glaube ich, mehr erklären, weil ihr seht es natürlich gerade nicht, aber es ist tatsächlich eine ganze Wand voller kleineren Fotos von Eishockeyspielern. Wahrscheinlich kanadischen Eishockeyspielern. Irre, geil, aber geiler Vibe da drin, oder?
Ja, es war wirklich cool. Da hat man wieder so ein bisschen dieses Eishockey-Feeling bekommen. Und Ja, obwohl dann ja keine NHL-Spiele zu der Zeit waren, war es dann doch nicht ganz ohne Hockey, der Urlaub.
Wurde da drin denn auch wohl NHL-Spiele übertragen von kanadischen Mannschaften?
Es liefen Wiederholungen von irgendwelchen NHL-Spielen aus der Saison auf jedem einzelnen Fernseher da drin. Es läuft dauerhaft Hockey da.
Geil, aber siehst du, ein Hauch von Eishockey dann auch mit dabei. Also im Endeffekt, wenn wir mal die Anreise ausklammern, voller Erfolg.
Ja, mega. Also waren wirklich zwei sehr, sehr coole Wochen. Super viele coole Sachen gemacht und ja, will ich nicht missen.
Sehr schön. Ist auch sehr, sehr gut auf deinen Bildern aus. Ich habe dich sehr darum beneidet. Das sah spannend aus. Ich glaube, weniger erholsam. War auch nicht, glaube ich, geplant, dass es jetzt ein Erholungsurlaub wird bei dir. Aber ich glaube, die Erinnerungen, die bleiben ja. Und ich habe es damals schon gesagt und du wirst es wahrscheinlich unterstreichen können, auch wenn du jetzt nicht primär die ganze Zeit in New York warst, aber New York auf jeden Fall eine Reise wert. Wie gesagt, ihr kommt definitiv nicht erholt wieder, aber mit Erfahrung, die man wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben macht in so einer Stadt. Das ist wirklich, wirklich irre. Aber jetzt, die letzten 3 Wochen, waren wir nicht mehr zusammen hier in diesem Podcast. Das ist, glaube ich, Premiere gewesen seit etwa 5, 6 Jahren. Ja. Gab es das noch nie. Es war auch Premiere, dass ich das erste Mal, ist mir so aufgefallen, einen Podcast mit einem Gast gemacht habe, generell einen Podcast mit einem Gast gemacht habe, wo einer von uns nicht anwesend war, oder? Hattest du das schon mal gehabt? Ich glaube, das war Premiere.
Ja.
In dem Fall.
Müsste Premiere gewesen sein, ja.
Fühlte sich tatsächlich auch ein bisschen komisch an. Eine Folge musste ausfallen, eine Folge hattest du alleine gemacht. Auch eine sehr gute Folge geworden. Also, ich freue mich nichtsdestotrotz, dass wir jetzt endlich wieder zusammensitzen und ein bisschen über Eishockey reden können. Ich finde, das ist jetzt ein Übergang von deiner Sauf-Story vom Eishockeyschläger rüber zum deutschen Eishockey. In dem Fall. Konntest du es noch ein bisschen verfolgen? In dem Fall, hattest du ein bisschen Blick drauf gehabt, was in Deutschland hier so passiert?
Ach ja, so ein bisschen nebenbei habe ich schon geguckt, ne? Also so ganz mega viel ist natürlich nicht gewesen. Ich habe jetzt gesehen, der Ticketverkauf für die WM nächstes Jahr ist gestartet. Eishockey-WM
in Deutschland. Steht fest.
Genau, auch glaube ich schon fast 40.000 Tickets verkauft für das Spiel. Also es wird gut angenommen. Auch wenn die Preise, habe ich gesehen, für so die Gruppenspiele danach, da zahlst du ja schon ordentlich was, wenn du Deutschland spielen sehen möchtest. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage so machen muss, weil es einfach ein gängiger Preis ist, aber also ich würde mir jetzt keine Karte aktuell kaufen, glaube ich, für die Spiele in Mannheim dann.
Ja, es ist definitiv knackig. Ich muss schon sagen, dieses Stadionspiel in Gelsenkirchen, das hat halt einen besonderen Reiz, oder? Das ist
absolut,
schon,
ja.
Das ist halt beste Werbung für diesen kompletten Sport, vor allem natürlich in Deutschland. Das ist beste Werbung für Deutschland natürlich auch, wenn andere Länder von der WM oder andere Eishockey-begeisterte Länder auf uns blicken und sehen, was da los ist, trotz dieser Misserfolge jetzt in den letzten Jahren, so muss man es jetzt ja auch sagen. Das ist schon, da werden wir sehr stolz, glaube ich, sein, wenn wir uns das angucken. Und ich beneide jeden, der dort ist. Vielleicht ergibt sich ja nochmal doch die Chance, aber Stand jetzt ist es schwierig noch umzusetzen. Für mich jetzt wenigstens. Hast du es geplant?
Ich hatte einmal kurz versucht, in diese Ticketline reinzukommen. Aber ich war dann auf Warteplatz irgendwie 12.000 und dann habe ich die Seite wieder geschlossen.
Ja, 12.000 ist sogar noch gut.
Ja, es hat mich nur mal interessiert, wie viel das kosten würde und wo man so sitzen kann. Und jetzt gibt's natürlich auch weitestgehend nur noch Tickets, wo du sehr weit weg sitzt vom Spiel. Klar, der Vibe ist immer noch cool, aber ich erinnere mich noch an das Freiluftspiel der Penguins in Köln zurück. Man hat schon echt wenig gesehen, ne? Also von den Plätzen, es ist einfach wirklich nur für dieses Event. Und deswegen muss man sich das gut überlegen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ey, Nico Malte, Podcast, wollt ihr kommen? Würde ich hinfahren.
Ich glaube, das würde ich auch einrichten können, sage ich mal so. Apropos deutsche Nationalmannschaft, bloß wir setzen eine Etage tiefer an bei der U20. Da ist Florian Reinwald, das ist ja ein neuer Pinguinspieler. Gucken, wie viel er jetzt wirklich spielen wird, aber auf jeden Fall einer mit mächtig viel Potenzial. Ist ja in Bremerhaven angekommen und das hat auch die U20 des DEB gesehen. Und daher wurde Flo eingeladen zum Sommerlehrgang der U20. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ist, glaube ich, ein super Zeichen mal wieder für einen Spieler der Fischtown Penguins. dass man so einen Spieler bekommen kann mit einer Menge Potenzial. Für ihn ist das super, natürlich diese Erfahrung mitzunehmen, und schaden wird es ihm und dem Verein mit Sicherheit gar nicht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Ist auch in guter Runde. Also es wurden super viele Spieler nominiert. Wenn ich die Liste so angucke, habe ich jetzt nur grob überschlagen, aber es müssten so ja fast 30 Spieler sein oder sogar noch mehr. Und auch gute Namen dabei. David Lewandowski kennt man. Dann fand ich spannend Tobias Krestan. Der wurde jetzt, glaube ich, auch gedraftet, meine ich, in so einem Junioren-Draft für Amerika. Der ist der Sohn von Radek Krestan, der damals bei den Fischtown Penguins gespielt hat, war vor deiner Zeit, noch weit vor deiner Zeit, meine ich. War damals mein Lieblingsspieler, mein absoluter Lieblingsspieler bei den Penguins, der Vater.
Ach was.
Ja, und leider habe ich nie ein Trikot bekommen.
Aber wenn es weit vor meiner Zeit war, müsste es aber auch noch extremst jung gewesen sein.
Ich war jung, ja, es müsste, wann hat der hier gespielt? 2007, 2008? Irgendwie so, um den Dreh. Ja, der Vater war ein Torjäger. Ich hoffe, der Sohn ist es auch. wen kennen wir noch? Max Kalze von den Adler Mannheim. Der ist dabei. Viele Namen. Carlos Händel, Niklas Hempel, Dustin Wilhöft. Also es ist eine gute Mannschaft. Und ich glaube, Florian Reinwald wird sich da bestimmt gut weiterentwickeln können bei diesem Lehrgang.
Ja, total. Also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, und damit haben wir uns, glaube ich, jetzt gerade einen kurzen Übergang jetzt schon mal hingebaut von der DEB zu den Fishtown Penguins. Und da hatte ich schon im Intro angekündigt, wir schleppen ja so eine These seit einigen Wochen mit uns jetzt herum, und Malte und ich haben auch schon darüber gesprochen. Und das geht ja darum, die Reihenkonstellation für die kommende Saison. Wie wird Alex Sulzer wahrscheinlich aufstellen, beziehungsweise wie würdet ihr die Reihen Stand jetzt aufstellen mit den Spielern, die jetzt da sind, ohne dass wir einen Spieler nachverpflichten. Bezüglich einer eventuellen Nachverpflichtung auf der Center-Position, dazu kommen wir später auch nochmal ganz kurz. Und da haben wir Mails von euch bekommen, die wollen wir ganz gerne durchgehen. Und eine Sache, die wir nochmal ganz kurz glatt ziehen wollen, in unserer Reihenkonstellation, die Malte und ich aufgestellt haben, haben wir Bennett Rossmy nicht beachtet. Den haben wir nicht vergessen, das haben wir sehr bewusst so gemacht, weil es sehr, sehr wahrscheinlich ist, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Bennett Rossmy zum Saisonstart nicht fit sein wird. Und daher haben wir ihn jetzt auch noch nicht Beachtung geschenkt, weil das ist quasi die Reihenkonstellation für Saisonstart in dem Fall. Ihr habt Bennett Rossmy mit den euren Linern aufgenommen, das ist auch vollkommen okay so. Das aber nur mal ganz kurz als Begründung, warum wir ihn nicht mit im Lineout haben. Nicht, weil wir ihn für zu schlecht erachten, sondern weil er einfach verletzt ist, gerade noch. Korrekt?
Absolut korrekt. Hast du sehr gut schön erklärt.
Wollen wir starten mit der ersten Reihe?
Ja, hau raus. Sehr gut. Mit wem fangen wir denn eigentlich an?
Wir starten mit Björn.
Alles klar.
Stadionsprecher, Ersatz von Felix Behnert, ihr kennt ihn, ehemaliger DJ, hat uns auch eine Reihenkonstellation geschickt. Ich würde mal von hinten nach vorne Stück für Stück durchgehen, und du kannst gerne eine kleine Bewertung abgeben, ob du es gut findest, wo du die Schwachstelle vielleicht siehst, was du anders sehen würdest, etc. etc. So, erst einmal im Tor sieht er Gudlewskis und Hungerecker, surprise, surprise. Er sieht aber zwei Drittel aller Spiele für Gudlewskis. Ich glaube, da stimmt ihr beide überein, wenn mich jetzt nichts täuscht, korrekt?
Ja, da bin ich bei Björn.
Sehr gut, dann haben wir die Verteidigung, und die würde ich auch von hinten aufrollen. Jensen Rausch, Ebt Betterhaar, Biström, Bruggießer und Hiroshi Eminger.
Ich glaube, von den Paarungen her würde ich ein bisschen was tauschen, weil halt, ja, ich würde es weitestgehend so aufstellen wie in der letzten Saison, und ich meine, da hat Biström mit Eminger gespielt und Hiroshi mit... Ja, mit wem hat Hiroshi gespielt? Gute Frage. Betterhaar Ebt auf jeden Fall. Dann muss ja Hiroshi mit Bruggießer gespielt haben. Mhm. Ich glaube, das würde ich so beibehalten. Andersrum kann ich Björn auch verstehen, dass er sagt, so solide war die Defensive ja gar nicht letzte Saison. Kann man vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, weil er hat ja 8 Verteidiger aufgestellt. Ob er sich an die Anweisung von Furchi gehalten hat, der uns ja nochmal darauf hingewiesen hat. Mensch, man muss natürlich auch darauf achten, die richtige Anzahl an Verteidigern und Stürmern.
Er hat nämlich, genau, als wenn er dich gehört hätte, hat er das natürlich direkt darunter geschrieben. Wenn alle fit sind, denkt er, dass Jensen nicht spielen wird.
Okay. Glaube ich auch nicht.
Beziehungsweise sich strecken muss. Das ist, ich glaube, da waren wir alle bislang einer Meinung. Das ist ein total erfahrener Verteidiger. Aber wir sehen ihn alle nicht im Line-Up. Das ist schon spannend, weil mit seiner Vita kann man natürlich auch, wenn man für ihn jetzt argumentieren müsste, dann weißt du halt, was du bekommst. Du hast eine totale, die pure Erfahrung da auf dem Eis. Und wenn du, glaube ich, neben ihm spielst, dann gibt dir das eine Sicherheit. Gerade für junge Spieler, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und wie gesagt, der gibt gerade nochmal richtig Vollgas. Also könnt ihr gerne mal bei Instagram bei ihm vorbeischauen. Der legt richtig los. Also vielleicht ist er der fitteste an den ersten Tagen, Nicolas Jensen, weil ich bin sehr beeindruckt, was er da im Sommer jetzt so durchzieht. Klar, die anderen werden auch trainieren, aber ja, ich glaube, der wird sich doch noch reinspielen, Jensen.
Ich bin gespannt, aber da kommt dann wieder die Frage auf, wen lässt du dann draußen, ne? Das ist, es ist verdammt, verdammt schwer. Aber komischerweise muss man ja ein bisschen hoffen, dass man zu dieser Situation kommt, dass es so schwer ist, weil dann wird es bedeuten, dass alle fit sind. Weil wenn es einfach ist, dann wird jemand ausfallen und das wollen wir ja definitiv nicht. Und dann haben wir noch die Stürmer auch von hinten nach vorne, einmal Kinder, Kechter, Friesen, schon spannend, Jürz, Weise, Kremmer, dritte Reihe, zweite Reihe, Rosmi, Conrad, Tuomi und erste Reihe, Verlic, Mili, Smith. Einer ist über, Malte. Wen habe ich nicht genannt?
Reinwald.
Und Boos.
Und Boos. Zwei. Genau. Ja. Eineinhalb.
Das wäre die Reihenkonstellation. Spannend auf jeden Fall mit Friesen in der vierten Reihe. Ich verstehe die Denkweise, muss ich zugeben. Auch wenn ich, glaube ich, nicht mitgehen würde. Aber für Kechter und Kinder wäre es natürlich eine totale Bereicherung in der vierten.
Ja, nur da sehe ich so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, weil ich meine, Kechter ist auch Center und Friesen auch. Und Alex Friesen ist, glaube ich, ist er unser bester Bulli-Spieler. Er ist auf jeden Fall ein brutal guter Bulli-Spieler. Und ich glaube, sein Potenzial mit den Bullies wäre in der vierten Reihe so ein bisschen, ja, verschenkt. Also, weil der dir halt eine hohe Prozentzahl an Bullies halt gewinnt. Und ich glaube, das brauchst du eher in Reihe 2 und 3 als in Reihe 4. Aber die erste Reihe finde ich gut. So habe ich die, glaube ich, auch aufgestellt mit Andy Mealy, mit dem aktuellen Kader. Und ja, ansonsten die Weise Reihe hat mir auch eigentlich gerade ganz gut gefallen beim Anhören, weil es so eine richtige Arbeiterreihe. Da hast du gar keinen Spaß gegen die drei. Da gehst du mit blauen Flecken raus. Also ja, im Grunde ganz gut. Nur, wie du auch sagst, Alex Friesen würde ich, glaube ich, anders einordnen.
Er hatte jetzt noch mal ganz kurz auch geschrieben, mit Rosmi, wenn er verletztes Saisonstart, dann sieht er die zweite Reihe mit Weise, Conrad, Tuomi. Und die dritte dann mit Jürz, Friesen, Kremmer und vierte Kinder, Kechter und Boos. Und er meinte noch, dass er Kechter aber fast zu verschenkt findet in der vierten Reihe. Da bin ich mir auch unsicher. Ich gehe mit gedämpften Erwartungen bei Kechter ran. Ich sag's mal so. Weil ich finde, zum Mitte, Ende letzter Saison hat er jetzt nicht seine Leistung so unterstreichen können. War oftmals auch gar nicht im Kader bei Nürnberg. Daher ist es vielleicht auch gut so, dass man jetzt nicht mit utopischen Erwartungen rangeht und denkt, okay, das wird jetzt, der nimmt die gleiche Entwicklung wie ein Bennett Rosmi vielleicht auch. Ich hoffe es mir, ich glaube es nur nicht. Aber ich glaube, für einen Spieler wie Kechter, wie Roman Kechter, ist es vielleicht auch besser, nicht diese astronomischen Erwartungen zu haben, weil dann kann er ein bisschen befreiter auch aufspielen. Also es kannst du so oder so sehen, denke ich.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend, ne? Also hast du auch völlig richtig gesagt, bei Nürnberg jetzt nicht die Top-Performance gehabt in letzter Zeit, aber wenn es eine Mannschaft gibt, wo die Jungs wieder gut zurückkommen können, dann sind es, glaube ich, die Fishtown Penguins.
Er hat noch eine Thematik, eine letzte, angesprochen. Auch die finde ich spannend. Viele spannende Themen, Björn. Vielen Dank dafür, für deine Nachricht. Er hat nochmal als letzte Nachricht geschrieben, Friesen ist auch so ein Fall wie Jensen. Ich mag beide ungemein. Friesen ist auch ein guter Bulli-Spieler, aber die Leistungsletz war, was die Ausbeute der Punkte angeht, dürftig. So. Auch da verstehe ich, was er meint. Und der Kader ist auch echt breit aufgestellt, dass man auch drüber nachdenken könnte, ob ein Friesen vielleicht außen vor bleibt. Und wahrscheinlich wird mich auf einmal Sulzer eines Besseren korrigieren. Aber ich würde meine Hand fast dafür ins Feuer legen, dass Friesen definitiv spielen wird. Alle Spiele, wenn er fit ist.
Ja, bin ich bei dir.
Das ist wirklich das Argument, was ich gerade bei Jensen angesprochen habe, trifft, finde ich, auf Friesen noch viel mehr zu, dieser Erfahrung, die er hat. Er ist ein guter Bully-Spieler. Wir waren eins der besten Bully-Mannschaften in der letzten Saison. Da hat er eben halt erheblichen Teil dazu beigetragen. Seine Punkte aus Beute ist nicht ganz konstant, aber du hast so ein gewisses Maß an Punkte, die du eigentlich immer von ihm erwarten kannst, und er ist halt auch ein Arbeiter wiederum. Also ich sehe nicht diesen Faktor, dass du den außen vor lassen kannst. Du brauchst ihn, glaube ich, im Team der Fischer und Penguins, gerade wenn du jetzt anfängst, den Kader aufzubauen, der deutlich verjüngt wird und du auf Talente setzt in dem Fall.
Ja, du weißt halt einfach genau, was du bekommst, ne? Also klar hat er mal Phasen, wo er wirklich auch gut scored, aber es ist bei Friesen schon immer so, dass er mal 4-5 Spiele hat, wo er regelmäßig punktet und dann vielleicht auch mal wieder 6 Spiele nicht. Aber er ist trotzdem, glaube ich, unfassbar wichtig für die Mannschaft. Und gerade, ja, der Punkt mit Erfahrung, der ist natürlich auch vielleicht jetzt diese Saison noch wichtiger, weil du so viele junge Spieler dabei hast, ne? Also, dass du das Gleichgewicht hältst zwischen Erfahrung und jungen Spielern. Die brauchen so einen Alex Friesen, um sich an ihm zu orientieren. Und ich glaube auch, wie du auch gesagt hast, dass er auf jeden Fall spielen wird, wenn er fit ist.
Ja, denke ich auch. Eine Nachricht haben wir noch bekommen von Anja, die würde ich auch noch mal ganz gern aufnehmen wollen. Auch da ist es auf jeden Fall eine sehr spannende Reihenkonstellation, weil sie ganz anders ist als das, was wir gehört haben. Da enttäuscht Anja nicht, was das angeht.
Urlaubs-Anja.
Urlaubs-Anja, moin vom Zorkintos, hat sie geschrieben. Aber ist auch schon ein bisschen her, dass sie uns das geschrieben hat. Ich weiß, also vielleicht macht sie sehr lange Urlaub in Griechenland, aber Anja, enttäuscht uns nicht. Ich hoffe, du bist noch im Urlaub. Ihre Aufstellung, sie hat sich aber nur an die Stürmer orientiert, die Verteidigung außen vor gelassen. Ist für mich jetzt auch okay, weil sich bei der Verteidigung auch weniger geändert hat. Der Sturm ist ja das eigentlich Interessante. Auch da würde ich mal von hinten nach vorne gehen. So, willst du dir alles anhören oder soll ich kurz nach jeder Reihe kurz stoppen? Weil es ist jetzt schon spannend.
Auf jeden Fall, dann stopp mal lieber. Wenn du das schon so sagst, dann machen wir das lieber so.
Und ich habe auch noch nicht gecheckt, ob das alles aufgeht, was die U-Stellen angeht. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich. So, Reihe 4, Friesen, Kechter, Jörz.
Ja, haben wir eben schon gesagt, Friesen sehen wir nicht, Reihe 4.
Jörz?
Bei Jörz muss man gucken, ne, wie er wieder reinkommt. Der war ja jetzt auch oft verletzt, hatte keine leichte Saison. Könnte schon sein, aber dass er Jörz vielleicht mal... Aber
Reihe finde ich gar nicht so blöd.
Ist halt auch ein Arbeiter. Aber der hat auch das Potenzial, Scoring-Touch zu bekommen. Also
den kannst du doch auch mit Jüngeren in einer Reihe stellen, oder?
Ich würde jetzt einfach mal blauäugig sagen, ja.
aber der hat ja auch wahnsinnig viel DEL-Erfahrung, hat der ja. Also das wäre natürlich jetzt kein schlechter, um von dem zu lernen, schätze ich jetzt mal. Ohne dass ich jetzt weiß, was für ein guter Kommunikator er jetzt ist im Team.
Ja, doch. Also sehe ich nicht so abwegig wie ein Alex Friesen.
Dann haben wir Reihe 3, Boos, Mili, Kinder.
Auch spannend. Boos und Kinder sind wahrscheinlich zusammen so alt wie Mili. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist eine interessante Denkweise, finde ich, dass du einen hast, der super viel Erfahrung hat und der die beiden Jungen dann da mitzieht. Ich weiß nur nicht, ob die so
Kinder darfst du gar nicht mehr da so reinzählen, oder?
Er ist jetzt auch nicht mehr mega jung.
Und auch super viel Erfahrung in der DEL. Boah.
Ja.
Ich glaube, der gibt dir links, rechts eine, wenn er das hört. Was.
Bitte nicht. Aber ich weiß nicht, ob die drei so zusammen harmonieren. Im ersten Moment hätte ich mir jetzt gedacht, glaub nicht. Aber ich kann es jetzt auch nicht belegen, warum das nicht funktionieren sollte. Aber so vom Gefühl her, glaube ich, es passt nicht so gut.
Finde ich auch sehr unterschiedlich von den Typen her, von Spielertypen her. Vielleicht ist es gut, vielleicht schlecht, ist auch da wieder Ansichtssache. Ich finde schon, dass es so eine leichte Synergie ergeben muss. So eine Synergie, die ich jetzt eher in der zweiten Reihe von Anja sehe, mit Weise, Tomi und Kremmer. Da würde ich eher das noch sehen. So, das ist natürlich Tomi, Kremmer. Da haben wir jetzt ja auch, ich glaube, das war in meiner Reihenkonstellation oder in unserer Reihenkonstellation. Nee, ich glaube, in meiner war das, ne? Da waren die auch zusammen, weil ich es einfach unheimlich geil finden würde. Ja, kennen sich aus der deutschen Nationalmannschaft, sind beides ähnliche Spielertypen. Und wie du gerade eben schon sagtest, bei einer anderen Reihe unheimlich eklig, glaube ich, zu bespielen. Und mit Weise hast du dann halt auch einen unheimlich guten Slot-Spieler. Boah, sehe ich eher schon die Synergien.
Ja, finde ich auch. Die passen, glaube ich, ganz gut zusammen. Hast so eine deutsche Achse mit Weise drin. Also macht auch wenig Spaß gegen die.
2,5 Deutsche quasi. Dem Dänen da. Und dann die erste Reihe Smith, Verlitsch, Conrad.
Auch cool, ja. Hört sich auch nach viel Spaß und viel Toren an.
Geht das auf?
Naja, ist halt...
Conrad in einer sind doch beides rechts, oder?
Ja, ich schätze mal, Smith kann wieder auf jeder Position vorne spielen. Da achten die Pinguins ja meistens drauf, dass sie da alles können. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich bin irgendwie noch bei der Mealy-Reihe hängen geblieben. Irgendwie finde ich es immer schwierig oder ich beobachte es ganz selten, dass du ein US-Amerikaner oder ein Kanadier hast als Conti-Spieler und der wirklich ohne einen anderen Conti-Spieler spielt. Mhm. Weißt du, also ich habe jetzt natürlich keine statistischen Belege dafür, aber ich glaube, dass das extrem selten der Fall ist. Dass die ganz ohne einen gleichsprachigen Kumpel, sag ich mal, auf dem Eis stehen.
Boah, okay, da habe ich mich noch nie drüber Gedanken gemacht. Kann ich gar nichts zu sagen, mir ehrlich.
Ja, es kam mir nur gerade so, ich habe drüber nachgedacht, irgendwie glaube ich nicht, dass es so gang und gäbe ist. Aber vielleicht auch da, wir müssen mal wieder mit Sulzi quatschen, glaube ich. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
Ja, ne? Den müssen wir ausquetschen. Das ist
Ausquatschen, auch gutes
Ausquatschen.
Wort.
Ausquatschen.
Das hat Folgentitelpotenzial. Ich zücke den Stift.
Mein kleiner Versprecher. Ja, aber spannend. Sie ist nämlich auch der Meinung, dass Jensen immer noch gut genug ist für die dritte Abwehrreihe. So, damit wir auch mal was Positives über Jensen sagen und nicht nur am Haten sind hier. Aber ja. Rein aus Angst würde ich schon sagen, dass es ein guter Eishockeyspieler ist, natürlich.
Der Beste. Der Beste.
Aber vielen Dank, Anja. Sie sagte, dass sie bald wieder zurück ist in Germany. Halt uns gerne auf dem Laufenden, wann es das nächste Mal in den Urlaub geht. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank an euch. Sehr spannend gewesen. Wenn ihr euch für unsere Reihen interessiert, dann müsstet ihr mal 4 Podcasts nach hinten. Drei Podcasts nach hinten.
Ja.
Switchen, ne? Und da
Folge
haben wir nämlich
283 müsste es dann sein, ne?
Ja. Korrekt. Da haben wir über die Reihenkonstellation gesprochen. Da könnt ihr euch nochmal anhören, wie wir die Reihen aufstellen würden. Ich würde vorschlagen, meine Stimme versagt schon, wir atmen einmal kurz durch und danach präsentieren wir euch die neue These.
Power Break. Chef, ich hätte da mal eine Frage.
Fragen? Die kannst du behalten.
In der Ausbildung allein gelassen? Die Arbeitnehmerkammer Bremen und Bremerhaven ist für dich da und unterstützt dich bei allen Fragen rund ums Arbeitsleben. Infos auf arbeitnehmerkammer.de.
Malte, erzähl uns die neue These.
Lieber jungen Spielern eine Chance geben, als einen weiteren Top-Center zu verpflichten.
Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Nachricht an unseren Instagram-Account. Auch da nehmen wir so ein bisschen Bezug auf die letzte Folge, in der wir ja schon ein bisschen darüber philosophiert haben, oder ich mit Furchi zusammen. Ist der Kader denn gut genug? Ist der Kader besser als letzte Saison? Und er argumentiert hat, was ich erstmal ganz wertungsfrei euch nur erzählen will, dass eben dieser neue Weg auch ist, auf junge Spieler zu setzen, jungen Spielern Vertrauen zu geben, das Potenzial zu fördern und da eben halt damit mit dieser Taktik erfolgreich Eishockey zu spielen. Findet ihr es gut oder nicht so gut? Darauf zieht das so ein wenig ab.
Und vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, macht das unbedingt, weil sie ist sehr, sehr gut geworden. Erstmal danke, dass ihr das beide gemacht habt, mich überragend ersetzt habt. Und es lohnt sich. Es gab sehr viel gutes Feedback schon von vielen Seiten. Also ich weiß, dass es in Eisblockkreisen sehr positiv aufgefallen ist. Ringred hat es geteilt, der ja eigentlich nur Gerüchte teilt. Und der hat aber jetzt mal eine Podcast-Empfehlung rausgehauen. Also auch das ist, glaube ich, sehr hoch anzusehen. Deswegen macht das, holt es nach, hört die Folge und dann schreibt uns auch gerne dazu, was ihr zu den Aussagen von Furchi vielleicht noch zu sagen habt. Weil war wirklich viel Spannendes dabei.
Total, total. Und ich bin auch richtig dankbar für die ganze positive Resonanz, die ihr uns geschickt habt, was natürlich zu 99,9% an Sebastian Furchtner liegt. Wobei man wirklich sagen muss, so offen hat, glaube ich, ein Sportdirektor in der DEL ganz, ganz selten gesprochen, vielleicht noch nie gesprochen über seinen Job, weil ich weiß gar nicht warum, ob das entweder von Sportdirektoren so ein bisschen hinterm Berg gehalten wird oder ob einfach keiner fragt. Kann natürlich auch sein. Aber jetzt wird mal ganz transparent erzählt, auch mit ganz genauem Bezug auf einzelne Spieler aus unserer Mannschaft, wie diese Transfers zustande gekommen sind. Wie funktioniert das überhaupt, das sogenannte Scouting, in Anführungsstrichen muss man das ersetzen bei den Fischern und Pinguins. Wie werden Spieler an die Pinguins rangetragen? Wie überzeugt man Spieler? Da spielen Spielerfrauen dann wiederum auch eine große Rolle. Die Frau von Nico Kremmer arbeitet auch mit daran, neue gute Spieler zu verpflichten. Das ist auf jeden Fall hörenswert gewesen. Also hört sehr, sehr gerne in die letzte Folge rein. Wir würden uns sehr darüber freuen. Über eine Sache würde ich gerne nochmal mit dir sprechen wollen. Auch wenn ich nicht weiß, wie furchtbar ich das finde, dass wir das jetzt das Thema noch einmal ausrollen. Aber da muss ich jetzt einmal durch noch. Und zwar hat er am Anfang gesagt, beziehungsweise auch in der Eishockey-News verraten, ja, wir würden jetzt nicht, es sollte jetzt keiner erwarten, dass ein neuer Center kommt. Hinterher hat er sich ein bisschen verplappert und zugegeben, dass er im Gesprächen ist mit einem neuen Center.
Hast du ihn gut ausgequatscht?
Gut. Ja, einfach, wenn man so ein Flow kommt, ich glaube, dann ist es gefährlich, da manchmal nicht so zu vergessen, dass er jetzt ein Mikrofon vor sich vielleicht stehen hat.
Aber genau deswegen finde ich auch, also mach dich nicht kleiner mit den 99%, dass die Folge jetzt gut war, weil Furchi dabei war. Das ist ja immer auch der Gegenüber, der dafür sorgt, dass diese Antworten kommen. Von daher.
Das ist sehr lieb. Ich bin aber genauso überzeugt davon, wenn du dabei gewesen wärst, wäre es kein Stück schlechter gewesen. Also
du hättest nämlich genau die gleichen Gegenfragen an ihn gestellt und ich wäre einfach nur dabei gewesen.
Das ist eine große Lüge. Das weißt du selber. Nee, aber du hast ja den Podcast dir zum Großteil jetzt auch schon geschafft anzuhören. Ich weiß nicht, ob du zu diesem Part gekommen bist, als er quasi durch die Blume schon verraten, oder? Relativ direkt verraten hat, dass er im Gespräch mit einem ein oder anderen Center ist. Hat dich das in dem Moment direkt beruhigt oder ist es dir sehr egal, klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu salopp, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Wie hast du sie aufgenommen, die Nachricht, sag ich mal so?
Also es war mir nicht egal, es hat mich aber auch jetzt nicht so beruhigt in dem Sinne. Ich, ehrlich gesagt, fand ich es oder finde ich es immer noch sinnvoll, das zu tun. So. Hab mich eher gefreut, glaube ich, darüber. Einfach, weil, ja, er hat es ja auch erläutert schon im Vorfeld mit den finanziellen Hintergründen und so weiter. Man muss viele Dinge beachten bei so einem Transfer und trotzdem glaube ich, dass er, sonst würde er die Gespräche nicht führen und auch ich und auch du und auch viele Fans schon sehen, okay, für das Team wäre es, glaube ich, schon gut, wenn da noch einer kommt. Und deswegen habe ich mich darüber gefreut. Ich bin aber jetzt auch nicht super beunruhigt, wenn es mit dem nicht klappt. Nur, ja, ich weiß nicht, ich konnte es jetzt nicht so raushören, vielleicht kannst du es, weil ihr im direkten Dialog wart, noch besser beurteilen. Klang das für dich so, als wäre er da sehr zuversichtlich oder war das eher so ein, ja, wir haben mal grob angefragt?
Ich habe ja versucht nachzuhaken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ab danach hat er Beton gerührt, was die Antwort angeht. Habe ich schon mitgerechnet in dem Fall. Ich habe es einmal ganz kurz so probiert. Hätte es vielleicht nochmal, ich glaube auch, da wäre er standhaft, glaube ich.
Ja, da lässt er sich nicht in die Karten gucken.
Das kann ich auch verstehen. Das ist auch einfach ein wichtiger Punkt. Man muss nur noch mal ganz kurz unterstreichen, auch wenn ich damit nicht primär jetzt Furchtner einen Schutz nehmen möchte. Aber das heißt nicht automatisch, oder die Erwartungen sollen nicht automatisch geschürt werden, jetzt kommt auf jeden Fall einer. So, ne, nur weil die im Gespräch sind. Ich denke, auch das, vielleicht eine Frage, die ich ein bisschen liegen gelassen habe jetzt im Nachhinein, aber ich denke, man ist über im Laufe der Saison mit so vielen Spielern in Kontakt, die nicht hinterher zu den Fischtown-Pinguins wechseln. Das sind unzählige Spieler. Und oftmals sind es wahrscheinlich auch Gespräche, die man führt, um sich Spieler warm zu halten für Momente, in denen sich auf einmal so eine Wahrscheinlichkeit ergibt. Er hat selber gesagt, es kommen die Momente Free Agencies, es gibt die jetzt wo man merkt, es läuft irgendwie so aus, die Karriere, und sie suchen jetzt den neuen Karriere-Step. Dann schlagen natürlich die Fische und Pinguins zu. Also von daher lässt selbst diese Aussage von Furchtner aus dem letzten Podcast sehr viel Interpretationsspielraum. Es hat mich jetzt nicht überrascht, dass er mit Centern im Gespräch ist. Also er hat es ja die ganze Zeit auch nicht ausgeschlossen, dass ein neuer Center kommt. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Er hat nur gesagt, wenn einer kommt, dann muss es finanziell auch nicht, also klug gehandelt sein. Und von daher hat es mich jetzt nicht überrascht. Gerüchtelass hat das natürlich direkt als Anlass genommen, mal so ein kleines Gerücht hier mit reinzuschieben.
Völlig richtig.
Ist auch völlig richtig. Ich bin auch sehr happy drum. Wir haben mal wieder ein neues Transfer-Bingo mit dabei. Er hat einen Spieler mit im Gepäck. Ich würde ihn dir einmal kurz vortragen wollen.
Sehr gerne.
Ich habe die ganze Zeit was im Hals, ey.
So viel zu erzählen.
So viel zu erzählen, wirklich. Und ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich fange diesmal direkt mit dem Namen an. Er heißt Ram Pitlick, ist US-Amerikaner, spielt jetzt gerade bei Rockford Icehawks in der AHL. 29 Jahre alt.
Fast bestes Eishockey-Alter.
Ja, ganz nah dran. Ist flexibel in der Offensive, 1,80 groß, 85 Kilo schwer, Linksschütze. Ich schaue jetzt mal ganz kurz auf die Stats der letzten Jahre. Hat jetzt, die letzten Jahre in der AHL fast ausschließlich verbracht. Hat in der Saison, ich muss ein bisschen aufklamüsern hier gerade, weil das ist ein bisschen, weil er ganz schön oft gewechselt ist zwischen AHL und NHL teilweise, hat 23, 24 noch 9 Spiele in der NHL sogar gemacht. Für die Chicago Blackhawks, hat generell einige Spiele in der NHL gemacht. Ich versuche mal gerade herauszufinden, wie viele es insgesamt sind. Ach, das sind ja gar nicht so viele. 132. 54 Punkte gemacht, hat in der AHL 235 Spiele, 188 Punkte gemacht. Das ist, da tendieren wir tatsächlich Richtung erste Reihe Center, was das betrifft. Hat jetzt letzte Saison einmal für die Bakersfield Condors in der AHL 24 Spiele, 15 Punkte. Ist dann wahrscheinlich innerhalb der Saison gewechselt zu Rockford Icehawks. 45 Spiele, 35 Punkte. Also das ist schon relativ solide, die Werte, die er hat. Ist jetzt, wie gesagt, kurz vorm besten Eishockey-Alter. Hat zwischenzeitlich auch schon für die Montreal Canadiens gespielt. 21, 22 hat er 46 Spiele in der NHL gemacht, 26 Punkte. Es gibt schlechtere Werte, sag ich mal so. Zu gut?
Ist die Frage, ob er mit 29 schon seinen NHL-Traum aufgeben würde. Ja, also muss man ja so ehrlich sagen, wenn er jetzt nach Bremerhaven oder generell nach Europa gehen würde, würde er wahrscheinlich sich eingestehen, okay, ich schaffe das nicht mit der NHL. Und ich weiß nicht, ob er nicht, ohne ihn zu kennen, vielleicht noch so ein bisschen die Ambition hat, das doch noch zu schaffen, weil seine Werte sind ja wirklich gut. Ne? Sehr solide Scorer. Gut, irgendwas muss er an sich haben, dass er sich da nicht durchgesetzt hat, trotz der Scorer, weil sonst würdest du ihn ja auch einfach da behalten.
Ja.
Klingt für mich erstmal ein bisschen zu hochgegriffen im Regal, aber es gab ja jetzt auch schon viele Überraschungstransfers. Ausschließen kann man eh nie was. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, der ist noch zu gut und zu nah an der NHL dran.
Ja, aber auch mein Gefühl. Also Lars hat auch zu seiner Verteilung geschrieben, nicht günstig, aber mal sehen. Das ist seine Aussage. Das passt, also ich will jetzt ja nicht zu viel reininterpretieren, die ganze Zeit und zwischen den Zeilen lesen bei Sebastian Furchtner. Aber für mich klingt es so, als wenn man halt wirklich auf den Moment wartet. Also ich glaube nicht, dass du so einen Spieler so früh vor Saisonstart bekommst für einen Preis, der finanziell machbar ist für die Fishtown Penguins. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, der wartet noch. So, dann holst du dir vielleicht Richtung Ende relativ kurzfristig, wenn er wirklich merkt, okay, da kommt nichts rein, gerade aus welchem Grund auch immer. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass nichts reinkommt. Und es klingt für mich eher danach, dass man auf diesen Moment wartet, einen Spieler zu holen, wo man vielleicht nicht so tief in die finanzielle Kiste reingreifen muss, dafür aber vielleicht auch ein gewisses Risiko eingeht, dass er vielleicht nicht so einschlagen könnte wie gewollt. Darum, ich weiß nicht, ob es der AHL-Spieler jetzt zwingend wird. Ich glaube auch nicht, dass es ein DEL-Spieler wird. Da bin ich extrem überzeugt von. Ich glaube nicht, dass es von einer größeren Liga ist. Ich glaube, wenn, dann würden wir uns Bauchgefühl, alles reines Bauchgefühl, bei einer kleineren Liga bedienen, wo ein Spieler gut funktioniert hat, ja, und den die Chance geben, in einem der Top-Teams der DEL zu beweisen, in einer der höheren Reihen, wo man sich finanziell jetzt keine Kamikaze-Aktion machen müsste. Und bei dem müsste man es wahrscheinlich. Also das würde, also wenn wir den holen, dann würde ich es nicht ganz verstehen, dass man zum einen sagt, wir müssen finanziell vorsichtig sein oder clever wirtschaften. Und dann holen wir uns jemanden, der noch vor 2 Jahren in der NHL gut gescored hat.
Ja, ja, das passt wahrscheinlich nicht ganz so gut zusammen, ne? Also ja, ich denke auch eher so Blick Richtung, ja, vielleicht Richtung Europa, ne, wo man die Spieler vielleicht auch schon ein bisschen häufiger gesehen hat, ein bisschen häufiger beobachten konnte, wirklich in live.
Mhm. Und ja, so wie wir das ja jetzt schon so oft gemacht haben, also das ist jetzt nicht mehr unser Regal, aber wir haben uns halt die Spieler aus Dänemark geholt, weil sie halt dort wirklich ganz, ganz wenig verdienen in Dänemark, in ihrer Liga, holen sie halt und dort trotzdem Topspieler sind, holen sie halt in der DEL, da funktionieren sie halt relativ gut oder sehr gut, verdienen jetzt deutlich mehr als in Dänemark, aber immer noch nicht utopisch, was ein DL-Club angeht. Also genau das ist, glaube ich, dieser Grad, auf dem man wandern könnte bei einem eventuellen Transfer. So würde ich es mal ausmalen. Außer, also ich halte es trotzdem vorausgeschlossen, dass er aus Dänemark kommt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das wird so ein ähnliches Szenario aber sein.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also wir sind uns da einig. Ich glaube, ich finde die Idee von Lars trotzdem gut, weil auch die Begründung, die du dann daraufhin genannt hast mit, ja, der Spieler will vielleicht auch noch ein bisschen warten. Wie sind seine Optionen, ne? Und die Penguins bleiben mit ihm so ein bisschen in Kontakt die ganze Zeit. Mhm. Könnte auch sehr sinnvoll sein und wird wahrscheinlich auch häufig so ablaufen. Deswegen schließen wir es nicht ganz aus, aber Tendenz eher in Richtung Europa.
Ja, glaube ich auch. Vielleicht wartet man ja auch noch ab im Laufe der Saison. Zum einen, wie ist die Verletztenlage jetzt zum Trainingsstart? Vorbereitung, ersten Spiele, wie sieht's aus, letzte Saison, hat Furchi selber auch im letzten Podcast gesagt, haben wir kein, ich weiß gar nicht mehr, was ganz genau die Aussage war, aber keine ersten Spiele oder Saisonstart, keine Spiele, genau den Line-Up gemacht, den man gerne haben wollen würde, immer war irgendjemand verletzt, so, das gehört halt auch zur Wahrheit, vielleicht wartet man da auch, wie gesagt, da ist halt dieses Warmhalten, wieder dieses berüchtigte Wort. Es ist spannend, also wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, ja, sie schauen, sie halten sich Optionen offen, ich glaube aber nicht, dass bis zum Saisonstart ein Center vorgestellt wird und ich glaube, also auf keinen Fall bis zum Saisonstart.
Okay, ja.
Ich glaube, man wartet die ersten Testspiele ab.
Ja, wäre vielleicht, ja, vielleicht ist es auch logisch, das zu machen, ne? Erstmal gucken. Mhm. Wie kommen die Jungs hier an? Verletzt sich jemand? Auch das kann ja leider immer passieren.
Wie gut sind die jungen Spieler?
Ja, wie sehr werden sie performen? Um dann ready zu sein für den ersten Spieltag. Ne? Da wollten wir ja auch noch so ein bisschen drauf gucken. Ich meine, wir haben schon über die Penguins gesprochen, über den ersten Spieltag. Da geht's direkt nach Krefeld, direkt das Duell mit Thomas Popisch, was irgendwie eine sehr, sehr coole Geschichte ist, wo ich mir auch immer nicht vorstellen kann, dass das durch Zufall passiert. Ich glaube,
nein, die, 100% nicht.
Die sitzen da und denken sich, ach, das wäre doch eine geile Paarung. Damit kriegen wir die Leute direkt am ersten Spiel, da fahren viele Bremerhavener hin und sowas. Das ist eine gute Sache.
Das ist einfach ein geiles Spiel, aber darauf wollen wir gar nicht mehr so ganz genau eingehen, aber auch in Krefeld, die Hütte wird brennen. Du bist direkt, egal, ob du Krefeld-Spieler bist oder Bremerhaven-Spieler bist, ich glaube, das hatte ich auch irgendwie so ähnlich in der Audio erwähnt, die ich dir geschickt hatte, du wärst vom Spieltag 1 an, wärst du 100% drin sein. Du brauchst keinen Anlauf, weil die Halle brennt wahrscheinlich wie in den Playoffs, wenn du als Krefelder aufsteigst und endlich wieder DEL spielen darfst, dann gegen Bremerhaven auch noch mit deinem Coach, der ehemalige Bremerhavener ist. Also das, da passt einfach alles zusammen. Wir wollen aber so ein bisschen natürlich darauf blicken, auf die anderen Paarungen. Da haben wir uns jetzt gedacht, wir gucken uns die ersten 3 Spieltage an. Was sind so die Highlight-Spiele? Auf was sollten wir besonders blicken? Das ist vielleicht total uninteressant. Eröffnungsspiel. Donnerstag, 17. September. 17. September, das dauert ja immer noch 2 Monate, Malte.
Ja, ein paar Tage müssen wir noch überbrücken.
Ja, aber Berlin-Straubing, was sagst du? Wie ist geil ist das Spiel?
Ist eine coole Paarung, hat man auch in den Playoffs wieder gesehen. Und ich glaube, das ist direkt so ein Spiel, wo Berlin auch gut mal zu Hause verlieren kann. Weil
ich hätte es gern in Straubing gehabt, das erste Spiel.
Er hätte ein bisschen mehr Feuer noch gegeben wahrscheinlich.
Mehr Vibe, ja. Das wäre geil gewesen. Aber es ist eine gute erste Partie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sehr solide Paarung. Bei Berlin mit neuem Trainer muss man gespannt sein, wie die auftreten dann in der ganzen Saison.
Und das stimmt.
Ich würde jetzt, also wenn ich tippen müsste, sofort würde ich sagen, Straubing holt da direkt einen Auswärtssieg.
Das ist eine Ansage. Ich halte mich noch zurück. Ich habe noch gar keinen Überblick über die Kader. Bald geht ja auch wieder Eismanager los, schätze ich jetzt mal.
Ja, ich weiß gar nicht, wann das
spätestens da will ich up to date sein.
Ja, das wird wieder gut. Ich freue mich drauf.
Allgemein, ich schaue mir gerade den ersten Spiel das so an. Für alle, die es jetzt, ich kann mal ganz kurz vortragen, für alle, die es jetzt nicht vielleicht auf dem Schirm haben, wer am ersten Spieltag gegeneinander spielt, also das Donnerstagsspiel, das Eröffnungsspiel der DEL ist Berlin gegen Straubing in Berlin, danach am Freitag, den 18. September geht's los, Köln gegen Wolfsburg, Nürnberg gegen Augsburg, Krefeld gegen Bremerhaven, Iserlohn gegen Ingolstadt, München gegen Mannheim und Schwenning gegen Frankfurt. Ich bin ehrlich zu dir, Malte, ich finde es ein ganz schön kack ersten Spieltag, um ehrlich zu sein. Ich finde München-Mannheim, geiles Duell. Berlin-Straubing, geiles Duell. Bei Bremerhaven sind wir natürlich ein bisschen befangen. Ansonsten sind die Spiele eher ein bisschen boring, oder?
Ja. Ja, vielleicht haben sie es auch da so ein bisschen gedacht, okay, du hast dieses Donnerstagsspiel, dann hast du für den Freitag München-Mannheim als absolutes Topspiel natürlich.
Ja.
Und baust dir die anderen Paarungen eher so ein bisschen so, dass du an den kommenden Spieltagen auch vielleicht Kracherspiele hast und nicht alle direkt am ersten Spieltag verschießt. Aber ja, ich finde Krefeld-Bremerhaven eigentlich fast schon noch das Spannendste daraus. So.
Ja, somit das Attraktivste, ne?
Ja, irgendwie schon.
So, also Berlin hat aber auch ein Kracherprogramm hier, die ersten beiden Spieltage. Ne? Wir blicken mal auf den Sonntag, auf den zweiten Spieltag. Auch da zeige ich mal wieder von oben nach unten vor. Mannheim, Berlin, Bremerhaven, Iserlohn, Ingolstadt, Nürnberg, Straubing empfängt Krefeld, Wolfsburg muss gegen München ran, Augsburg, Schwenning und Köln, Frankfurt. Gut, Mannheim, Berlin ist halt, das toppt alles mit Abstand.
Aber auch dann wieder
das ist das einzige Topspiel, ne?
Ja, irgendwie schon.
Augsburg-Schwenning ist wenigstens so ein Bereich da unten. Das könnte schon ganz spannend werden. Das ist schon mal so ein gewisser Gradmesser, so in welche Richtung es gehen könnte, wo sich die Vereine so ein bisschen einordnen. Am Anfang der Saison natürlich noch ein bisschen schwer in dem Fall. Aber ich finde als erstes Heimspiel für uns Iserlohn halt auch gut. Deutlich besser als auswärts in Iserlohn direkt am Anfang ran zu müssen. Von daher guter Gegner für ein erstes Heimspiel, bin ich happy drum. Ich kann mir auch vorstellen, dass Iserlohn dann doch mit den ein oder anderen Fern am Sonntag um 14 Uhr ankommt. Trägt natürlich auch zur Stimmung denn bei. Ansonsten jetzt auch noch kein Kracherpotenzial und dann blicken wir nochmal final auf den dritten Spieltag.
Da wird's besser.
Da wird's tatsächlich besser. Also wir haben dann das Donnerstagsspiel mit Iserlohn Augsburg, das ist nicht besser.
Nee, das ist gar nicht besser. Das haben sie extra auf den Donnerstag geschoben.
Köln-Berlin, Kracher, danach Frankfurt-Nürnberg, Mannheim-Krefeld, auch ein sehr geiles Spiel. Wie weit sind beide auseinander? Ist es weiter auseinander, als ich denke?
Inwiefern, geografisch oder?
Ja, sportlich schon, schätze ich. Aber
Mannheim-Krefeld ist, boah, wie viele Kilometer sind das? Ist halt wie, ja, fast wie Düsseldorf, Mannheim, so die Entfernung.
Okay. Gut, Bremerhaven gegen München, zwei Heimspiele. Für das erste Kracherspiel auch ein Heimspiel, finde ich auch gut. Straubing-Ingolstadt und Wolfsburg-Schwenning. So, das ist natürlich Köln-Berlin-Kracherpotenzial. Und Straubing-Ingolstadt sind auch zwei Mannschaften, die definitiv um die Top 6 mitspielen werden. Wenn die sogar Top 4 vielleicht sogar, also das sind schon echt, das ist ein guter Spieltag. Der dritte Spieltag ist gut, muss man sagen.
Der ist es. Der holt uns raus aus dem Loch.
Ja, eben. Vielleicht können wir noch einmal ganz, ganz final auf den letzten Spieltag blicken. Ist vielleicht ja auch gar nicht so uninteressant, wie die Paarungen denn da sind. Am letzten, das ist der 7. März, nämlich 27, Köln-Frankfurt, Nürnberg-Iserlohn, Mannheim-Schwenningen, Ingolstadt-Bremerhaven. Blödes letztes Spiel, ne? In Ingolstadt, das ist nicht gut.
Aber es soll ja einen Sonderzug geben, höchstwahrscheinlich.
Deswegen, auch gefährliches Sonderzugspiel, oder? Wenn es um nichts mehr geht. Wenn wir schon sicher im Meister sind, Hauptrundenmeister.
Ja, aber es ist halt mal so, ist ein neues Ziel, ne? Waren wir, glaube ich, noch nicht mit dem Sonderzug.
Und deswegen, weit weg, oder?
Ja, es ist eine Ecke.
Ist eine Ecke. Ja, aber gut,
ist es ein Freitag?
Halt, das ist halt, das ist ein Sonntag, 14 Uhr. Kannst halt so oder so sehen. Entweder du hast halt da wirklich goldene Ananas, für das du spielst, oder du hast halt kompletten Kracher, wenn du da wirklich noch um die Top 6, wie es ja sehr gerne immer so ist in Bremerhaven, dass man zwischen 7 und 6 dann auf einmal hängt, dass du denn nochmal, da kann das natürlich nochmal ein richtiger Treiber sein, wenn du da mit deiner Kolonne dahin fährst. Aber ich fühle nochmal ganz kurz, führe nochmal ganz kurz aus, München-Berlin, letzter Spieltag, ich glaube, das würden sich beide Mannschaften anders wünschen, Wolfsburg-Krefeld und Straubing-Augsburg. Das sind die Paarungen.
Kann man mitarbeiten.
Ja, ganz kurz, auch da nur nochmal schnell angeschnitten. Ich finde, für Bremerhaven ist es ein sehr guter Spielplan. Die ersten Spieltage, wenn ich mal einen bauen könnte, würde ich es, glaube ich, ähnlich machen wollen. Ich hoffe nicht, dass ich eines Besseren belehrt werde, wenn die ersten 3-4 Spieltage rum sind und ich mir dann doch einen anderen gewünscht hätte. Aber ich finde, damit kann man arbeiten. Natürlich ist ein Heimspiel am ersten Spieltag immer ein bisschen schöner, aber wenn ich mir ein Auswärtsspiel aussuchen müsste, dann hätte ich, glaube ich, auch Krefeld genommen. Das ist schon ein sehr attraktives und geiles Spiel in dem Fall. So, auch darüber haben wir gesprochen. Machen wir ein letztes Päuschen und gehen dann in die Spielerecke.
Sehr schön, ich freue mich.
Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Malte, are you ready?
Ich hoffe.
Ich hoffe
Zuversicht
auch.
Zuversicht klingt anders, aber.
Also wir nehmen das Spiel auf, was wir das letzte Mal gespielt haben, als wir zu zweit in diesem Podcast waren, und ergänzen es plus eins. Zum einen habe ich einen Spieler wieder aus der DEL mitgebracht und du musst diesen Spieler erraten mit Fragen, die ich dann nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Letztes Mal, ich habe diesen blöden Zettel natürlich schön, meine Kreuzmatt, dachte mir so, ja, den hebe ich auf, jetzt ist er weg. Keine Ahnung, wie viele Fragen du gebraucht hast. Roundabout 15 hätte ich jetzt so getippt. Vielleicht kriegst du das jetzt ja schneller hin. Ich bin optimistisch. Ich glaube, diesmal ist es nicht so schwer wie beim letzten Mal. Und dann habe ich in der zweiten Runde eine Mannschaft, entweder aus der DEL oder DEL 2, mitgebracht. Vielleicht fragst du nicht direkt am Anfang, ob es eine Mannschaft aus der DEL oder DEL 2 ist. Sonst ist das relativ schnell erledigt. Und dann muss man auf die Mannschaft kommen. Da könnt ihr natürlich sehr gut mitraten. Mal gucken, ob ihr auf den Spieler und auf den Verein so schnell kommt. Wir fangen aber mit dem Spieler an, Malte.
Alles klar. Ich versuche wieder kreativere Fragen,
die ich hoffentlich auch beantworten kann.
Die du beantworten kannst. Also jetzt nicht, welche T-Shirt-Größe trägt der Spieler, ja, sondern.
Richtig.
Erste Frage. Ist der Spieler älter als 30?
Ja.
Okay, das war schon mal super. Das grenzt
schließt schon mal viel aus.
Grenzt das Ganze sehr gut ein. kannst du jetzt natürlich nicht pauschal für alle beantworten, aber einfach von deinem Gefühl her. Mhm. Mögen Fans der Fishtown Pinguins diesen Spieler?
Boah, sehr gute Frage, finde ich. Diese Kreativität mag ich. Ich würde sagen, ja.
Okay.
Kreuzigt mich nicht, wenn ihr diesen Namen nicht hört und den gar nicht mögt.
Kommt der Hass.
Ich würde behaupten, dass man ihn mögen kann.
Okay, über 30 Fans würden ihn eher mögen. Ich hoffe, du weißt, ist der Spieler schon mal deutscher Meister geworden?
Der Spieler, soviel ich weiß, ich schaue, nein.
Okay. Das heißt, kein Berliner. jetzt muss ich ein bisschen auf die ja, Position gehen. Ums Einzige, ist der Spieler Stürmer?
Nein.
Ist er Verteidiger?
Ja.
Okay. Ein Verteidiger über 30 Spieler. Okay. Spielt der Spieler aktuell in Süddeutschland?
Ja.
Macht's eigentlich nicht unbedingt einfacher, weil die meisten spielen in Süddeutschland. Das können wir noch fragen. Weißt du die Rückennummer von dem Spieler?
Sehe ich sie hier zufällig? Nee.
Okay, dann keine Frage zur Rückennummer.
Sonst müsste ich nochmal recherchieren.
Ist der Spieler größer als 1,90?
Nein.
Okay, das kam
auf gar keinen Fall, kriegst du sogar als Antwort.
Okay, das kam auch sehr schnell. Das heißt, eher kleiner Verteidiger. Über 30 in Süddeutschland. Spielt der Spieler bei Red Bull München?
Oh, jetzt wird es aber sehr detailliert. Aber nein. Hast du jemanden im Kopf gehabt?
Nö, eigentlich nicht. Sehr ich wollte gut. Nur mal einen Guess machen mit irgendeinem Team. Okay, aber dann kann ich die ja schon mal ausschließen. Das ist doch super. Boah. Der Spieler ist, der ist ja auf gar keinen Fall größer als 1,90. Jetzt sehe ich hier so einen kleinen Menschen vor mir die ganze Zeit.
Alle unter 1,90 sind klein. Eine Frage würde ich, glaube ich, direkt stellen an deiner Stelle, aber ich Tipps gebe ich noch nicht. Noch bisher ganz gut dabei.
Okay, man könnte fragen, ist der Spieler Linksschütze?
Ja, das stimmt. Die meinte ich nicht, aber ja, ist er.
Okay. Auch das hilft leider nicht so ganz, weil die meisten sind Linksschützen.
9 Fragen hast du schon gestellt, ja.
Hat der Spieler mal in Bremerhaven gespielt?
Für Bremerhaven oder in Bremerhaven?
Für Bremerhaven?
Nein.
Okay. Ist der Spieler deutsch?
Ja. Gute Frage.
Die wolltest du
das
hören.
Das grenzt tatsächlich. Ja, nicht nur die, aber ich glaube, ich würde danach nochmal so Anhaltspunkte für die nächsten Male geben, so Sachen, die man stellen könnte.
Jetzt habe ich einen im Kopf. Ich versuche es nochmal mit einer Frage zu verifizieren. Sollte der Spieler aus deiner Sicht für die Nationalmannschaft spielen?
Ja.
Ist Marcel Brandt.
Korrekt. Stark. Also man hätte nochmal als Ansatz natürlich stellen können, ist das ein sehr treffsicherer Verteidiger.
Ja.
Das hätte es nochmal vielleicht sehr eingegrenzt in dem Fall. Hat er schon mal eine Auszeichnung gewonnen, ist nämlich Verteidiger des Jahres schon mal geworden in der DEL. In dem Fall, also diese Richtung hätte man. Ich wusste nicht, dass er 1,75 ist.
Das ist echt ja, mega klein. Ja, wusste
ja,
ich
das
auch.
Ist,
also ich wusste, er ist klein, aber gut, deutscher Linksschütze-Verteidiger, der relativ klein ist, da kam dann doch direkt Marcel Brandt so in den Kopf. Ne? Aber ja.
Sehr gut, stark. Du hast dich verbessert nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Fragen. Hast du gebraucht, um auf Marcel Brandt zu kommen. Das ist in Ordnung, finde ich.
Wir versuchen einstellig zu werden irgendwann. Eines Tages.
Nächste Woche. So, und dann, ich weiß noch nicht, da muss ich mal gucken, wie gut man, da muss ich jetzt schneller als 12 Fragen drauf kommen, auf jeden Fall, auf die Mannschaft, die ich jetzt für dich parat gelegt habe.
Ja. Dann muss ich geografisch ja wieder gehen eigentlich.
Ja, musst du nicht. Kannst auch kreativer werden.
Ja, das ist
ob man die Trikots schön findet, ob die Sponsoren cool sind.
Boah, das hilft ja gar nicht, weil wenn du die Trikots schön findest, finde ich sie nicht schön.
aber das hilft doch auch dann schon mal. Also, ich muss ja quasi nur umdrehen alles.
Okay. Haben die Trikots dieses Vereins viele Sponsoren?
Nö.
Okay. Warst du schon mal in der Stadt?
Ja.
Aha. ist der Verein oder anders gefragt? Ja, wobei, nee, ich muss es so fragen. Ist der Verein deutschlandweit bekannt? Also Eishockey deutschlandweit.
Achso, ja, Eishockey deutschlandweit. Ja, ja, schon.
Okay. Gehe ich mal eher so in Richtung Traditionsverein. Sind die Vereinsfarben rot und weiß?
Nein.
Okay.
Wen hat es im Kopf?
Landshut also hatte ich im Kopf.
Ah, Landshut, okay. Mhm.
Weil da waren wir mal zusammen, deswegen dachte ich vielleicht, irgendwie, ich will es nicht fragen, aber meine Tendenz geht Richtung zweite Liga.
Mhm.
Aber ich stelle keine Frage dazu. Aber ich muss es trotzdem jetzt mal, ist der Verein in Süddeutschland?
Nein.
Oha, okay. Das hilft. Dann sind es nicht mehr so viele zur Auswahl.
Das stimmt, tatsächlich, ja.
Also, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Deswegen, nur wenn du es beantworten kannst, würde ich sagen, zählt die Frage.
Mhm.
Würdest du sagen, die bisherigen Transfers dieses Vereins sind gut?
Ich schaue mal kurz. Für mein Gefühl würde ich eher Richtung Nein tendieren. Also nicht, dass sie einen deutlichen Sprung mit ihren Transfers machen. So würde ich es jetzt beantworten.
Okay. Ist es eine Großstadt?
Ja. Das ist eine gute Frage gewesen, muss ich dir lassen.
Sind die Löwen Frankfurt?
Ja.
Puh.
Stark. Oha, das war einfach mal so ein Guess jetzt rausgeknallt. Na gut, ja. Großstadt und nicht Süddeutschland, das grenzt ja wirklich schon sehr ein. Wer kommt denn da noch in Frage? Klar, Berlin kommt in Frage. Ich glaube, Wolfsburg zählt das als Großstadt? Nee, ne? Oder?
Boah, ich glaube schon. Also selbst Bremerhaven zählt als Großstadt, deswegen.
Ja? Zählt ja. Das schon als Großstadt? Okay, dann hast du Hannover natürlich noch. Ja gut, und die NRW-Vereine, ne? Klar, gut, die hast du natürlich alle noch mit dabei. Die habe ich jetzt vergessen. Das stimmt. Nicht schlecht, aber.
So aber Transfers, die haben kein Sprung, das passt zu Frankfurt.
Ich habe extra ein bisschen geschauspielert bei deiner ersten Frage, ob die viele Sponsoren haben.
Ja.
Das ist natürlich bei Frankfurt, die keinen richtigen Hauptsponsor haben auf ihrer Brust. Das ist natürlich theoretisch schnell beantwortet. Von daher war das eigentlich eine richtig starke Anfangsfrage, die du gestellt hast.
Unbewusst. Ja, aber es ist ein lustiges Spiel. Das sollten wir beibehalten.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen hast du gebraucht. Einstellig geblieben. Das sollte auch das Mindestziel sein beim Verein, würde ich vorschlagen.
Ja, das ist ein guter Anfang gewesen.
Sehr stark, sehr, sehr stark. Haben wir noch Punkte, Malte?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können hier beruhigt in die nächste Woche starten und die Leute mit dem Podcast erstmal alleine lassen.
Sehr gut. Denkt an die These, die euch Malte jetzt erst einmal vorstellt. Nochmal.
Genau. Lieber jungen Spielern eine Chance geben, als einen weiteren Top-Center zu verpflichten.
Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Nachricht an unseren Instagram-Account. Das war nochmal der Thesenservice. Ansonsten die offizielle Kreditkarte der Fischtown-Pinguins. Schnappt sie euch, um bestens vorbereitet in die nächste Saison auch schon mal reinzugehen unter vespa.de oder bei eurer Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens. Bekommt ihr diese und dann natürlich unter nordsee-zeitung.de alles Wissenswerte zu den Fischtown-Pinguins und rund um Bremerhaven und dem Kuxland, würde ich einfach sagen. Passt schon, ne?
Sehr gut.
Klickt da mal gerne rein. Es lohnt sich definitiv. Malte, es war mir wieder ein Fest. Ich war ja auf Entzug die letzten Wochen. Jetzt geht's mir direkt wieder besser. Kopfschmerzen sind weg, es tut nichts mehr weh, ich zitter nicht mehr. Das ist alles deutlich nachgelassen, die Symptome.
Podcast ist die beste Medizin.
Malte ist die beste Medizin, hätte ich jetzt fast so gesagt.
Podcast mit Malte.
Malte, es war mir ein Fest. Ich hoffe, dass der Jetlag ein wenig ausbleibt und du gut davon kommst. Komm gut auf jeden Fall in die kommende Woche rein. Und ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns in genau einer Woche hier wieder hören. Bleibt alle sportlich, bleibt alle gesund, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.